Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich lese den Predigttext aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird auch dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Lieber Bruder, liebe Schwester, heute ist Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag genannt. Heute haben wir der Toten gedacht und halten sie in Ehren. Und heute gedenken wir auch unserer Sterblichkeit, denn jeder von uns wird eines Tages sterben. Und daher steht heute im Zentrum der Predigt Gottes Verheißung auf ein Leben nach dem Tod. Immer wieder hört man, dass heutzutage in unserer Gesellschaft das Bewusstsein für Tod und Sterben, soweit es eben geht, verdrängt wird. Ob das wirklich so ist oder nicht, das kann ich weder belegen noch widerlegen, aber anscheinend haben viele das Gefühl, dass man das in unserer Gesellschaft verdrängt, dass wir sterben werden. Vielleicht bekommt man dieses Gefühl heutzutage, weil es so viele Möglichkeiten gibt, uns abzulenken, noch mehr als vor 10, 20 oder 30 Jahren. So, Internetzugang und Smartphones sind ein Segen, aber auch ein Fluch. Bei all dem, was Gutes und Hilfreiches dabei entstanden ist, zum Beispiel, dass wir unseren Gottesdienst auch online senden können, gibt es eben auch Schwieriges. Das Internet macht es besonders leicht und gerade der Zugang durch unsere Smartphones lenkt auch ab. Wenn man nicht aufpasst, dann kommt man von einer Neuigkeit zur nächsten, von einer interessanten Nachricht zur nächsten und dann gibt es hier noch ein Katzenvideo und da eine App zum Zeitvertreib. Das ist alles an sich nicht besonders schlecht oder böse, nur sind diese Angebote eben so erfolgreich, weil sie den Wunsch nach Beschäftigung erfüllen. Und ja, wir Menschen haben den Wunsch, beschäftigt zu sein. Wir haben den Wunsch nach Zerstreuung und die kann man eben auch bekommen, indem man sich mit wichtigen Aufgaben von wichtigeren Themen ablenkt. Man kann sich mit Arbeit und dem alltäglichen Leben davon ablenken, dass wir nur eine befristete Zeit auf Erden haben. Das Gefühl, dass das Bewusstsein für unsere Sterblichkeit immer mehr verdrängt wird, kommt vielleicht auch daher, weil immer weniger Menschen an den hohen Feiertagen in die Kirchen gehen, auch wenn der Gottesdienst hier immer noch recht gut besucht ist. Wenn weniger Menschen an den hohen Feiertagen in die Kirche gehen, dann verstärkt das doch das Gefühl, dass man die Sterblichkeit verdrängt. Denn schließlich ist die Kirche der Ort, wo man Tiefgang und Konzentration auf die wichtigsten Themen des Lebens erwarten darf. Und zu den wichtigsten Themen des Lebens gehört eben auch das Abschiednehmen am Ende des Lebens und das Sterben. Und ja, man kann auch ohne in die Kirche zu gehen an Gott glauben. Und ja, man schaut den Menschen immer nur vor den Kopf. Und ja, nur Gott weiß, was im Herzen eines Menschen passiert. Aber wer nicht am Leben der Kirche teilhat, der lässt eine Chance, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen, eben links liegen. Und diese Chance bietet sich jedem und jeder im Gottesdienst, in den Liedern, in den Texten, in Gebeten, in der Predigt und auch dadurch, dass man sich bewusst im Namen Gottes trifft und unter seinen Segen stellt. Je weniger Religion im Alltag und im Feiertag bewusst praktiziert wird, desto leichter wird das Bewusstsein um die Sterblichkeit verdrängt. Hierzu spricht ein Psalmwort aus Psalm 90. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und natürlich ist es keine angenehme Sache, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Niemand, der gesunden Verstandes ist, wird fröhlich ans Werk gehen, um sein Testament zu machen oder, was mindestens genauso wichtig ist, seine Patientenverfügung erstellen. Und beides solltest du trotzdem tun. Es hilft deinen Angehörigen und nimmt denen unendlich schwere Entscheidungen ab. Wenn du das tust, dann übernimmst du für deine Angehörigen Verantwortung und erweist ihnen einen Liebesdienst. Ab und zu, nicht ununterbrochen, aber zu gegebener Zeit, soll dich das Wissen um deine Sterblichkeit dazu anleiten, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Das sollst du nutzen, um zu überprüfen, ob der Groll, den du noch hegst, den Streit, den du immer noch führst und deine Nichtbereitschaft zu vergeben, ob dein strenges Urteil über diese ganz bestimmten Personen im Angesicht deiner Sterblichkeit wirklich bestehen bleiben müssen. Oder ob sie nicht ihre Zeit gehabt haben und nun auch zu den Akten gelegt werden können. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dass du darum weißt, dass du eines Tages sterben wirst, soll dich auch dazu anleiten, deine Lieben zu lieben, für sie da zu sein, sie ernst zu nehmen und sich nach einem Streit wieder zu versöhnen. Wir haben uns Gedanken um deine Sterblichkeit gemacht. Jetzt möchte ich mit dir über das ewige Leben sprechen, denn darin soll dich dein Wissen um deine Sterblichkeit auch anleiten, in der Hoffnung auf das ewige Leben. Und damit komme ich zu dem, was es heißt, religiös zu sein. Ob ein Mensch religiös ist oder nicht, lässt sich nicht an seiner Moral ablesen. Weder an den Prinzipien, nach denen er oder sie vorgibt, zu leben und zu handeln, noch an den konkreten Taten selber. Und das sage ich und halte Moral für wichtig. Aber ob ein Mensch religiös ist, lässt sich auch nicht daran bestimmen, ob er oder sie an übernatürliche Mächte glaubt, an Wunder und selbst nicht daran, ob ein Mensch an die Kraft des Gebetes glaubt, ob er oder sie betet oder nicht. Und das sage ich und ich glaube, dass Wunder geschehen, Gebete wichtig sind und dass es Engel gibt. Ob ein Mensch religiös ist, entscheidet sich daran, ob er oder sie an ein Leben nach dem Tod glaubt. Also nicht im Diesseits und was man hier glauben und sehen kann, an der Moral in diesem Leben, an den Wundern, an diesem Leben, an Gebeten, die hier etwas ändern, an guten oder bösen Geistern, die dieses Leben beeinflussen können, sondern im Glauben an das Jenseits liegt die Religiosität eines Menschen. Das ewige Leben, das Leben nach dem Tod, ein Leben im Jenseits, das ist die Verheißung und das Versprechen des Evangeliums. Das ewige Leben ist es, zu dem dich die Erzählungen der Bibel führen sollen. Ich möchte zuerst noch auf eine häufig vorkommende atheistische Deutung des Todes kommen und die kurz kommentieren. Eine der großen Probleme vom Atheismus ist es eben, dass er selten reflektiert auftritt in einem Modell, das durchleuchtet wird, sondern fast immer nur als Ablehnung von dieser oder jener religiösen Aussage. Und dann passiert es eben, dass atheistische Aussagen nebeneinander stehen, die nicht geprüft werden, ob sie zusammenpassen. Also, das Leben nach dem Tod, so behauptet der Atheismus, sei eine Erfindung gewesen, damit man keine Angst vor dem Tod haben müsse, und daher gäbe es das nicht. Und der Tod sei in Wahrheit so wie der Tiefschlaf. Man könne sich an diese Phase des Schlafes ja auch nicht erinnern. Und der Widerspruch ist ja gerade, dass niemand mit gesundem Menschenverstand Angst vor dem Tiefschlaf hat. Der Tiefschlaf ist ganz im Gegenteil eine der wichtigsten Phasen unseres Schlafes. Ohne Tiefschlaf leidet unsere Leistungsfähigkeit enorm. Also ist das, was da dieser Atheismus kritisiert, genau das, was er predigt. Wenn der Atheismus behauptet, dass man keine Angst vor dem Tod haben muss, weil er ja nur so ist wie der Tiefschlaf, dann fällt er ja genau unter die Kritik, dass er ja gesagt hat, das ewige Leben hätte man ja nur erfunden, um keine Angst zu haben. Also müsste der Atheismus da ja auch falsch liegen. Wir glauben, dass wir keine Angst vor dem Tod haben brauchen. Und darin bestärken uns auch Nahtoderfahrungen. Und vielleicht sind es Nahtoderfahrungen die wohl wichtigsten Zeugnisse, die wir außerhalb der Bibel über das Leben nach dem Tod haben. Näher an ein Leben nach dem Tod kommen wir nicht dran. Die Erfahrungen, von denen Menschen da berichten, die dem Tode näher waren als dem Leben, die fast gestorben wären und dann doch wieder ins Leben zurückgekommen sind, ähneln sich alle. Sie erzählen fast alle von dem einen weißen Licht, das sie gesehen haben, von etwas Schönem, etwas Beruhigendem, das da auf sie gewartet hat. Sie erzählen von der Schwelle vom Diesseits zum Jenseits. Das klingt nicht nach nichts. Es klingt ermutigend. Das klingt hoffnungsvoll. Und das klingt schön. Und wann immer du die Chance hast, jemanden, der eine Nahtoderfahrung hat, zu sprechen, dann frag ihn oder sie danach. Denn jemandem mit leuchtenden Augen über diese Erfahrung reden zu hören, ist etwas Besonderes. Also frag nach, denn Hoffnung ist ansteckend. Die Nahtoderfahrungen klingen so sehr danach, dass Jesus am Ende des Lebens sich selber zeigen wird, so wie er es in Johannes 8 gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und ja, es wird auch ein Gericht geben. Daher ist es gut, Jesus zu vertrauen, dass er uns von unserer Schuld erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz. Und das ewige Leben ist mit dem Tod Jesu am Kreuz eng verbunden, denn Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er hat den Tod überwunden und er ist es, der uns ins ewige Leben führt. Das ist das Ziel des Evangeliums, dass du glaubst und vertraust, dass du eines Tages bei Gott sein wirst. Nicht, weil du so ein heiliger und reiner und guter Mensch bist, denn das bist du nicht. Und wenn dich dein Gewissen prüft, dann weißt du das auch, sondern weil du errettet wurdest durch den Glauben an Jesus Christus. In Vers 4 unseres Predigttextes steht: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Im Himmel wird es keinen Tod geben, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz, aber es wird noch Tränen geben. Gott wird sich der Tränen annehmen und er selber wird sie abwischen. Trösten, so könnte man sagen, ist Chefsache. Trösten ist Gottes Sache. Und die klugen Worte in dem Vers zeigen uns den Unterschied zwischen dem, wovon wir erlöst werden wollen, und dem, was wertvoll, heilig und gut ist. Tränen sind gut. Tränen der Trauer drücken die Dankbarkeit für ein gemeinsam gelebtes Leben aus. Und weil sie so wertvoll sind und Ausdruck der Liebe, vernichtet Gott sie nicht einfach, sondern nimmt sich der Weinenden mit einer liebevollen Geste an. Trauer und Tränen sind wertvoll, sie sind heilig. Und es tut gut, ihnen Raum zu geben, bis Gott sie dann wegwischt. Es wird im Himmel ein Wiedersehen geben mit unseren Lieben. Und wir alle werden in seinem Reich sein. Denn Gott ist kein einsamer Gott, sondern ein geselliger Gott. Gott liebt die Gemeinschaft, Gott liebt seine Kinder und Gott liebt es, wenn wir uns gegenseitig Liebe erweisen. Und so nimmt dann Offenbarung 21 auf, dass das ewige Leben bei Gott keine Veranstaltung für Einzelwesen ist, sondern viele da sind, sogar ganze Völker. Da steht in Vers 3, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gerade an einem Tag wie heute, wo wir uns an unsere Verstorbenen erinnern und viele sich nach mehr Nähe und Gemeinschaft sehnen und viele sich von ihren Lieben nicht richtig verabschieden konnten, so wie sie sich gewünscht hätten, da haben wir einen großen Trost darin, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Denn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott wird uns neu machen. Paulus beschreibt es so, dass wir statt eines irdischen Körpers einen geistlichen Körper bekommen. Das bedeutet auch, dass du als Sünder von deiner Sünde getrennt wirst. Im Himmel werden wir frei sein von Sünde und Schuld und wirklich heilig und rein und gut sein. Wie genau das funktioniert, das weiß nur der eine. Aber du und deine Lieben werden wiedererkennbar sein, so wie Jesus nach seiner Auferstehung wiedererkennbar war. Und auch wenn wir uns darauf freuen können, unsere Lieben wiederzusehen, der Grund für unsere Glückseligkeit wird Gott selber sein. Er wird in unserer Mitte sein. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Amen.